Zwischen den Gerichtsserien der Offenbarung gibt uns Johannes einige Bilderrätsel zu lösen. Wer sind etwa die 144.000 Versiegelten? Wer sind die zwei Zeugen? Wofür stehen Leuchter und Ölbäume? Warum wird der Tempel ausgemessen? Und was hat das alles mit der Gemeinde zu tun? Das klären wir heute bei Bibel Plus. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir sind mittendrin in den Gerichten der Offenbarung. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie durch den Tod und die Auferstehung Jesu die Siegel geöffnet wurden, die den Plan Gottes zur Vollendung der Welt verschlossen. Diese Gerichte werden jetzt von Einschüben unterbrochen, die wir uns heute anschauen wollen. Gehen wir dazu zurück zum sechsten Siegel, an dessen Ende der große Tag des Zorns gekommen ist, der die Bewohner der Erde zu der Frage veranlasst: Wer kann bestehen? Die Antwort dazu liefert Johannes in Kapitel 7. Während alle auf die Öffnung des siebten Siegels warten, wird die Handlung durch ein Siegel ganz eigener Art unterbrochen. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun: Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Diese Zahl dürfte wie die meisten Zahlen der Offenbarung symbolisch zu verstehen sein. 12 mal 12 mal 1000, besser kann man eine Vollzahl, eine Gesamtheit nicht ausdrücken. Dafür spricht auch, dass die Versiegelung den Knechten Gottes gelten soll, ein Begriff, der in der Offenbarung vielfältig als Bezeichnung für die Mitglieder der adressierten Gemeinden gebraucht wird. Die dann folgende Aufzählung von 12 Stämmen, die der Form nach an eine militärische Mobilmachung erinnert, verwirrt die Ausleger bis heute. Dass Juda am Anfang steht, lässt sich vielleicht noch damit erklären, dass Jesus aus diesem Stamm kommt. Aber warum werden nach Juda und Ruben die Söhne der Sklavin Silpa, Gad und Ascher, als nächstes genannt? Warum wird der Stamm Dan völlig ausgelassen? Warum bleibt Ephraim, einer der Söhne Josefs, unerwähnt, während Manasse der andere Sohn genannt wird? Warum kommen die Söhne Rahels, der Lieblingsfrau Jakobs, zum Schluss? Hier sollten wir ehrlich zugeben, wir wissen es nicht genau. Über Spekulationen kommt hier kein Ausleger hinaus. Unmittelbar anschließend an diese Szene sieht Johannes eine weitere Gruppe Menschen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Johannes wird dann erklärt, dass es sich bei dieser Gruppe um diejenigen Menschen handelt, die aus der großen Trübsal gekommen sind und ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blut des Lammes. Deswegen dürfen sie jetzt vor Gottes Thron stehen und werden von dem Lamm geweidet und geleitet zu den Quellen lebendigen Wassers. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Handelt es sich bei den 144.000 Versiegelten und der unzählbaren Schar um unterschiedliche Gruppierungen oder ergänzen sich beide Bilder? Ausleger weisen gerne darauf hin, dass Johannes hier zunächst etwas hört, nämlich die Zahl derer, die versiegelt werden, und dann etwas sieht, nämlich die große Schar, die niemand zählen konnte. Einen vergleichbaren Vorgang finden wir auch in Offenbarung 5. Hier hört Johannes, dass der Löwe aus Juda überwunden hat, und sieht dann das geschlachtete Lamm. Beides sind Bilder für Jesus, die sich gegenseitig ergänzen. Der Löwe, von dem Johannes hört, steht für den Sieg Jesu, Das Lamm, das er sieht, deutet an, wie Jesus diesen Sieg errungen hat. Durch sein Opfer am Kreuz. Es spricht daher viel dafür, dass sich auch hier beide Bilder ergänzen. Einzeln betrachtet hätten wir es sonst mit einer Anzahl Versiegelten zu tun, über die wir nichts weiter erfahren als eben die Tatsache ihrer Versiegelung. Dann würden wir auf eine große Schar Christen treffen, die bis zu ihrem Tod an Jesus festgehalten haben, aber aus irgendwelchen Gründen nicht versiegelt wurden, obgleich auch sie zu den Knechten Gottes gehören. Hinzu kommt, dass die 144.000 Versiegelten in Offenbarung 14 noch einmal kurz auftauchen. Dort wird Folgendes über sie berichtet. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Es handelt sich bei den 144.000 also um Nachfolger des Lamms, die aus den Menschen als Erstlinge für Gott erkauft sind. Paulus beschreibt in Römer 8 aber gerade die Gemeindemitglieder als diejenigen, die den Geist als Erstlingsgabe haben. Insgesamt sprechen damit die besten Argumente dafür, in Offenbarung 7 zwei ergänzende Bilder zu sehen. Die Visionen beantworten gemeinsam die Frage, wer vor Gottes Zorn bestehen kann. Dies sind die von Gott erwählten Diener, die dem Lamm nachfolgen und ihre Kleider in seinem Blut gewaschen haben. Also die Vergebung, die Jesus am Kreuz erworben hat, für sich im Glauben in Anspruch nehmen. Diese werden versiegelt und damit geschützt vor dem Zorn Gottes. Sie bleiben allerdings dem Zorn der Menschen ausgeliefert, die gegen die Diener Gottes vorgehen und ihnen große Trübsal bereiten. Nicht übersehen darf man bei dieser Auslegung allerdings den klaren Hinweis auf das Volk Israel im ersten Teil der Vision. Die Bezeichnung Israel und die namentliche Nennung der 12 Stämme erinnern daran, dass Gottes Erwählung Israels nicht dadurch hinfällig wird, dass auch Menschen aller anderen Nationen und Sprachen jetzt Miterben der Verheißung sind. Paulus vergleicht diesen Sachverhalt mit dem Einfügen eines wilden Ölzweigs in einen edlen Ölbaum und erklärt im Römerbrief, dass Gottes Berufung Israels weiterhin gilt, weil Gott seine Entscheidungen nicht bereuen kann. Die Gemeinde als endzeitliches Volk Gottes ist im Erbe Israels verwurzelt. Das macht die Offenbarung auch am Ende ganz deutlich, wenn sie das himmlische Jerusalem beschreibt. Auf den Grundsteinen der Stadt stehen die Namen der 12 Apostel, auf den Toren aber die Namen der 12 Stämme Israels. Gott hat sein Volk nicht verworfen und kann das auch nicht tun, ohne sich selbst untreu zu werden. Kommen wir zur nächsten Unterbrechung der Gerichtsserien. Nach der sechsten Posaune begegnet Johannes ein Engel, der zunächst etwas mit lauter Stimme ruft und damit ein geheimnisvolles Reden von 7 Donnern verursacht. Was diese Donner sagen, wissen wir leider nicht, denn zum einzigen Mal in der Offenbarung erhält Johannes den Befehl, etwas nicht aufzuschreiben. Und dann folgt eine weitere bemerkenswerte Anweisung. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Und er sprach zu mir: Nimm und verschling's, und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Diese Vision erinnert an die Berufung des Propheten Hesekiel, der von Gott beauftragt wird, zum Volk Israel zu reden und dabei eine Schriftrolle essen soll, die mit Klagen beschrieben ist, in seinem Mund aber süß wie Honig schmeckt. Wird hier die Süßigkeit des Wortes Gottes mit der Bitterkeit verknüpft, die durch die Ablehnung dieses Wortes bei den Hörern hervorgerufen wird? Oder soll unterstrichen werden, dass die Botschaft trotz ihres bitteren Inhalts letztlich doch auf Heil und Heilung abzielt? Jedenfalls ist klar, dass auch hier eine Berufung im Hintergrund steht, denn Johannes wird am Ende der Vision aufgefordert, von Völkern und Königen zu prophezeien. Direkt im Anschluss folgt eine weitere merkwürdige Vision. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Auch das erinnert an den Propheten Ezekiel, der gleich über mehrere Kapitel berichtet, wie ein Engel den Tempelbezirk ausmisst. Der Sinn der Messung wird deutlich, wenn man beachtet, dass sie im äußeren Vorhof, in dem sich die Heiden aufhalten, unterbleiben soll. Der Vorgang des Vermessens symbolisiert hier offenbar einen besonderen Schutz, unter dem der Tempel und seine heiligen Bereiche stehen. Was ist damit gemeint? Dem neutestamentlichen Sprachgebrauch nach ist der Tempel Gottes, der Ort, an dem er in besonderer Weise wohnt, die Gemeinde Jesu. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Fragt Paulus die Korinther, und den Ephesern schreibt er, dass sie zu einem Tempel, zu einer Wohnung Gottes zusammengefügt werden. Und auch Petrus fordert seine Leser auf, sich zu einem geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu erbauen. Die Vision drückt also das Versiegeln der Knechte Gottes aus Kapitel 7 auf andere Weise aus. Dass der Vorhof der Heiden nicht geschützt ist, obwohl er eigentlich auch zum Tempel gehören sollte, begründet sich darin, dass er durch die Heiden entweiht wurde. Statt ebenfalls Gott anzubeten, wozu sie eingeladen und aufgerufen sind, zertreten sie die heilige Stadt, stellen sich also gegen Gott und seine Erwählten. Dies tun sie 42 Monate, eine Zeitangabe, die aus Daniel 7 stammt, wo sie mit eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wiedergegeben wird. Auch dort geht es um einen Zeitraum, in dem die Heiligen des Höchsten durch gottfeindliche Mächte unterdrückt und vernichtet werden. Im Hintergrund dürfte stehen, dass dieser Zeitraum, 3,5 Jahre, genau die Hälfte der Vollzahl 7 darstellt. Dadurch wird symbolisiert, dass es sich um einen vorläufigen, gebrochenen Zustand handelt. Während dieser Zeit, in dem die Gottlosigkeit und das Böse triumphiert, gibt es aber einen Lichtblick, die zwei Zeugen. Hören wir, was Johannes über diese Zeugen mitgeteilt wird. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Die Zeitangabe 1260 Tage korrespondiert mit den zuvor genannten 42 Monaten. Während dieses Zeitraums treten die Zeugen auf, aus deren Mund Feuer kommt und die Feinde Gottes zerstört. Zudem haben sie Macht, die Erde mit Plagen zu schlagen. Das fordert natürlich die Gegenwehr der Welt heraus. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf! Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Wer also sind diese zwei Zeugen? Die Ausleger vertreten dazu unterschiedlichste Auffassungen. Über zwei unbenannte, konkrete Individuen in der Zukunft bis hin zu Mose, Elia oder Henoch. Am überzeugendsten dürfte es aber sein, die Zeugen erneut als Symbol für die Gemeinde zu deuten. Dafür spricht, dass die Zeugen als Leuchter bezeichnet werden, eines der wenigen Bilder, das Johannes uns selbst erklärt. Die Leuchter, so sagt er in Kapitel 1, sind die Gemeinden. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Bedeutung hier nicht beabsichtigt ist. Auch das Bild vom Ölbaum geht in diese Richtung. In Sacharja 4 begegnen uns nämlich zwei Ölbäume, die dort für die Gesalbten Gottes stehen. Bedenkt man, dass die Propheten Jeremia und Hosea sowie der Apostel Paulus das Volk Israel mit einem Ölbaum vergleichen, könnte auch eine bewusste Anspielung an Israel vorliegen. Die beiden Zeugen stehen dann für das Zeugnis der Auserwählten Gottes, wie es in den Schriften der Propheten und der Lehre der Apostel zum Ausdruck kommt. Dieses Zeugnis der Gemeinde bedeutet Gericht für die Welt. Wie Gott Jeremia ankündigt, seine Worte in dessen Mund zu Feuer zu machen, so wirkt auch die Verkündigung der Zeugen. Diese werden schließlich von den gottlosen Mächten der Welt überwunden und erleiden das gleiche Schicksal wie Jesus selbst. Johannes verweist extra auf ein abgefallenes Jerusalem als Ort ihres Todes. Wir haben gesehen, dass die Zwischenstücke das Schicksal der Gemeinde während der Gerichtszeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. In Kapitel 7 erscheint die Gemeinde als Armee des Lammes, die durch das Blut Jesu vor dem Zorn Gottes geschützt wird, aber trotzdem durch eine große Trübsal gehen muss, bevor sie vor Gottes Thron erscheinen kann. In Kapitel 11 begegnet sie uns als Zeuge für Jesus und bringt der Welt durch die Verkündigung der Gottesworte Gericht. Auf der einen Seite ist sie geschützt, hier durch die Vermessung symbolisiert, auf der anderen Seite ist sie der Verfolgung und Überwindung durch die Mächte des Bösen ausgesetzt. Auch hier aber wird die Gemeinde letztlich gerechtfertigt und darf in Gottes Gegenwart hinaufsteigen. Und wir erfahren zum Schluss noch etwas Erstaunliches. Das Zeugnis der Gemeinde ist nicht umsonst, denn Johannes notiert jetzt erstmals, dass die Menschen dem Gott des Himmels die Ehre gaben. Nach diesem Blick auf die Gemeinde schauen wir uns beim nächsten Mal Visionen an, die mit den Widersachern Gottes zu tun haben. Der Drache und die beiden Tiere tun dabei nahezu alles, um die Auserwählten Gottes aufzuhalten. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei hier bei Bibel Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.